Willkommen zum Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Kunststück.
Herzlich willkommen zur ersten Folge des Kulturpodcasts. Wir sind die Kulturabteilung und stellen uns ganz kurz vor. Mein Name ist Christina Dewein. Ich kümmere mich um das Verhältnis von Kultur und Politik.
Michael Braun ist mein Name. Bei mir sind es die Literatur und der Film.
Und ich bin Hans-Jörg Clement, ich leite die Abteilung und kümmere mich insbesondere um Stipendien, vor allem im Bereich der bildenden Kunst.
Kunststück heißt unser Podcast. Hans-Jörg, was ist denn eigentlich die Kunst an den Kunststücken, die wir machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Reflexion und Transformation, neue Formen, maßgebliche Inhalte, das muss zusammenspielen, um ein Kunststück zu kreieren. Und über diese Kunststücke wollen wir mit den Kreativen, die sie machen, reden. Interdisziplinär, über den Tellerrand hinaus. Kunst trifft den Film, der Film die Literatur, der Klang, den Ton, das Bild.
Christina, was ist denn für dich eigentlich das Kreative, wenn sich die Künste miteinander treffen und miteinander sprechen?
Ich würde sagen, das Kreative entsteht rein aus der Begegnung. Also jeder, der aus seiner Disziplin kommt und sich mit den anderen austauscht, da kommt das einfach zu ganz neuen Ideen.
Jetzt machen wir diesen Podcast in der Konrad-Adenauer-Stiftung und viele fragen sich, naja, also Konrad-Adenauer-Stiftung und Kultur, was macht die Kultur in der Stiftung, was macht die Stiftung mit der Kultur, was kann dabei herauskommen? Christina, was sind deine Erfahrungen und was erwartest du dann von dem Podcast?
Also ich glaube, dass das Spannende ist, dass wenn wir aus der politischen Stiftung heraus sprechen, es natürlich für uns ganz wichtig ist, dass Demokratie von Menschen lebt, die aktiv an der Gesellschaft teilnehmen. Und Künstler sind natürlich auch ganz aktiv an dieser Gesellschaft in ihrem Kunstschaffen dabei. Neue Perspektiven, Selbstverständlichkeiten in Frage stellen, das ist das, was uns interessiert an den Künsten. Und ich denke, die Debatten, die daraus entstehen, sind für eine politische Stiftung wie uns wahnsinnig spannend.
Und das, Christina, ist umso wichtiger, weil Politik und Kultur zwei wesensfremde Bereiche sind, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Aber die Politik braucht Kunst und Kultur, um frühzeitig über Dinge informiert zu werden, die sich erst subkutan in der Gesellschaft abspielen, für die aber die Künstler ein ganz genaues Sensorium haben, sie aufnehmen, reflektieren und transformieren. Das Besondere an der Konrad-Adenauer-Stiftung in ihrer Konzentration auf das Thema Kunst und Kultur ist ja vor allem das, dass wir Stipendien vergeben. Wir haben ein eigenes Förderprogramm, eine eigene Künstlerförderung der Adenauer Stiftung. Dieses Privileg haben die anderen politischen Stiftungen nicht und wir werden darum heftig beneidet. Warum? Weil wir auf diese Weise einen sehr engen Kontakt zwischen Gönnern, Mäzenen, der Politik, der Stiftung und den Künstlern selbst herstellen. Diese Förderung ist eine zweifache, nämlich einerseits eine pekuniäre, also es gibt natürlich ein Jahr lang Geld, um die unmittelbare Not zu lindern, um den Existenzdruck zu nehmen. Aber es gibt anschließend auch, und manchmal scheint es fast das Wichtigere zu sein, ein enges Netzwerk, das wir haben in Deutschland und zum Teil international, was wir unseren Stipendiaten in den Bereichen der bildenden Kunst, der Literatur, der Komposition und des Spitzentanzes anbieten können. Und auf diese Weise entsteht wie eine enge, verbundene Familie. Und dann funktioniert Kunst im Dialog mit Politik.
Genau, die Kultur macht die Erdbeben nicht, aber sie registriert sie. Und gerade jetzt in den Pandemiezeiten fällt ja auf, dass viele Menschen eine ganz besondere Sehnsucht, ein richtiges Bedürfnis nach Kultur haben, wen sie eben nur zu hören gibt. Und zu der ersten Folge haben wir den Schriftsteller Markus Ochs zu Gast, den wir ganz herzlich in diesem Podcast begrüßen. Hans-Jörg, was hat dich vor allen Dingen denn auf diesen Autor gebracht?
Der Markus Ochs ist ganz aktuell geförderter Stipendiat von uns. Er ist von uns ausgewählt worden, weil er so spannend eben genau mehrere Disziplinen miteinander verbindet. In diesem Fall die Literatur und die bildende Kunst. Es gibt einen Roman von ihm, der Max heißt, nimmt Bezug auf Max Ernst, Dadaismus und Surrealismus und sein Leben. 6 Frauen, 6 Geschichten, 1 Jahrhundert.
Das klingt nach einer spannenden ersten Folge und nach einem interessanten Gespräch mit Markus Orts. Ich verabschiede mich dann aus dieser Runde und freue mich auf diese und natürlich auch die nächste Folge.
Und wir werden sehen, Christina, dass beide Folgen miteinander zu tun haben. Kunst trifft, wenn sie dann funktioniert, mitten ins Herz. Und das wollen wir erreichen. Sie rührt uns an, sie bewegt uns und vor allem, sie geht uns nach.
Bevor wir Markus Orts im Gespräch haben, wird er uns eine Passage aus seinem Roman vorlesen.
Dann soll ich das lesen jetzt?
Ja.
Okay, dann lese ich einfach los sozusagen. Leonora schuftete. Sie wusste genau, je mehr Techniken sie lernte und beherrschte, umso mehr Möglichkeiten böten sich für ihre eigenen wilden und chaotischen Bilderorgien. Und um nichts anderes ging es ihr, das Ausbreiten dessen, was irgendwie aber traute sie diesem gängigen, psychoanalytisch geprägten Bild ihrer Zeit nicht so recht, tief in ihr drinnen verborgen lag. Und plötzlich der Apfel. Dieser eine rote Apfel. Amédée aux Enfants, ihr Lehrer, hatte den Apfel auf ein hohes Schränkchen gelegt, mittig im Raum. Die Studenten stellten ihre Tische wie eine Wagenburg um den Apfel, der atemlos dort lag und darauf wartete, gezeichnet zu werden. »Sie nehmen einen Bleistift, Stärke 9H«, sagte aux Enfants. »9H«, platzte Leonora hinein, »das fühlt sich an, als hätte ich ein Stück Stahl in der Hand.« Aux Enfants rückte seine Nickelbrille zurecht. Leonora, bitte, fragen Sie nicht so viel, machen Sie einfach. Glauben Sie mir, alles, was ich Ihnen sage, alles, was ich hier tue, ergibt einen Sinn. Und wenn es keinen Sinn ergibt, ist eben genau das der Sinn, die völlige Sinnlosigkeit, das Fehlen von Sinn. Auch das muss man lernen. Jetzt legen Sie los, aber wehe, einer von Ihnen löst die Miene des Bleistifts auch nur für eine Sekunde vom Blatt. Das ist die Regel. Wie soll das gehen, wenn wir ihn ausmalen wollen? Ausmalen? Ein mächtiger Goya, Sie machen bitte eine Strichzeichnung, den Apfel in einem einzigen Strich erfassen. Auch beim Verfertigen der Innenstruktur des Apfels bleibt der Stift immer auf dem Papier. Verstanden? Alle nickten brav. Aux Enfants, der Purist, der den Kubismus vor jedweder Dekoration befreien wollte, spazierte an seinen Schülern vorbei und schüttelte den Kopf, wann immer er den Kopf schütteln konnte. Konzentration, Fokus, lauteten die Schlachtrufe. Und während die Schüler zeichneten, hielt er seine Vorträge und erzählte ihnen alles Mögliche. Zum Beispiel über die chemische Zusammensetzung von synthetischen Farbstoffen. Leonora verkniff sich die Bemerkung, wie man sich denn fokussieren, konzentrieren solle auf den Apfel, wenn er, aux enfants, ständig neben und hinter einem herumtrampele und einen nimmer müde mit seinen Vorträgen befeuere. Sie ahnte, dass aux enfants nur auf diese Frage lauerte, um kontern zu können. Sie müssten sich fokussieren, trotz der Ablenkungsversuche oder sowas in der Art. Zwischenrufe aber konnte sich Leonora hin und wieder nicht verkneifen. Alizarin, sagen Sie? Genau, Leonora. C14H8O4? Ja, C14H8O4. Danke, das hilft mir jetzt echt weiter. Gerne. Aber der Apfel. Der Apfel wich nicht aus der Scheune. Der Apfel lag dort jeden verdammten Tag. Jeden Tag aufs Neue. Immer derselbe Apfel. 2 Stunden Apfel zeichnen, wenn nicht 3. Der Apfel. Der Apfel blieb in der Mitte des Raums der Apfel, während aux enfants redete. Jetzt nicht mehr über die chemische Zusammensetzung der Farbstoffe, sondern über die chemische Zusammensetzung von Bleistift und Papier. Jeden Morgen lag der Apfel unberührt. Dort immer derselbe Apfel. Und jeden Morgen mussten die Schüler mit neuen Zeichnungen beginnen und jeden Morgen hatte sich aux enfants einen neuen Vortrag zurechtgelegt. Leonora hörte immer weniger auf das, was aux enfants sagte, blickte erbittert und beharrlich zum Apfel, wollte nach 4 Wochen nicht mehr den Apfel, sondern das Wesen dieses Apfels auf den Block bannen, die Essenz. Die Apfelessenz, dachte sie und lachte kurz auf. Lachen ist gut, rief aux enfants. Lachen beim Malen befreit den Geist von jedweder aufgesetzten Künstlichkeit. Leonora sucht in ihrem Kopf beim Malen nach immer neuen Wortspielen. Ich sauge ihn aus, den Apfel. Ich dringe vor bis zu seinem Kern. Ich verbeiße mich in den Apfel. Meine Augen verschlingen den Apfel mit Haut und, naja, ich muss seine Schale durchdringen, zum Fruchtfleisch gelangen. Und die Studenten stöhnten jeden Morgen aufs Neue über den Apfel, malten aber weiter, immer weiter. Schon bald fielen Leonora minimale Veränderungen auf. Das Schrumpeln, das die Haut des Apfels sanft überzog, kaum bemerkbar am Anfang, nur wenn man näher heranging. Er lebt, dachte Leonora. Man hat ihn gepflückt, den Apfel. Man hat ihn vom Ast gerupft, aber er lebt. Er lebt immer noch, der Apfel. Er schrumpelt, er wird alt. Er gehört mir. Ich kann ihn retten vorm Vergessenwerden, vorm Gegessenwerden, indem ich ihn zeichne und zu einem Leben nach dem Leben verhelfe. Du gehörst mir. Ich will dich. Ich will dich so erkennen, wie du wirklich bist. Ich will jede deiner Veränderungen auf meinem Blog. Und der Apfel wurde im Lauf der Zeit kleiner, hutzeliger. Einem Außenstehenden wäre das kaum aufgefallen. Aber für Leonora und die anderen, die Tag für Tag stundenlang auf den Apfel starrten, bedeutete das Schrumpfen eine enorme Veränderung. Nicht nur das Kleinerwerden, auch der Verlust der Farbe. Der Apfel bekam bald braune Altersflecken, die auf seinen Wangen wuchsen wie Vorboten einer Krankheit. Leonora versuchte, die Flecken einzufangen. Durch den Druck auf ihren Bleistift entstand die Ahnung einer Farbe. Die Apfelzeit zog sich hin. Leonora fügte sich irgendwann. Sie begriff, dass sie den Kampf nicht gewinnen konnte, dass sie entweder aux enfants in seinem Apfelwahn folgen oder aber die Schule verlassen musste. Die Sinnlosigkeit als Übungsform, dachte Leonora, konzentrierte sich auf den Apfel, auf die Frucht, wie sie dort lag, inzwischen komplett braun angefault. Und manchmal glaubte Leonora, den Apfel riechen zu können, den jetzt endlich toten, verwesenden, sich langsam zersetzenden Apfel, der sich immer mehr mumifizierte. Und plötzlich, nach gut einem halben Jahr, verlor der Apfel seinen Stiel. Der Stiel brach und fiel lautlos auf das Schränkchen. Alle hörten auf zu zeichnen und hielten den Atem an. Ein Schluchzen erklang. Leonora drehte sich zu ihrer Nachbarin Ursula, der platzte eine Träne aufs Papier. »Stopp«, rief aux enfants, »aufhören, sofort.« Aux enfants eilte zu Ursulas Block, riss ihn an sich, zeigte auf die Träne und rief, »Das ist der Apfel.« Die Studenten schauten ihn fragend an. Leonora stöhnte, »Ach nö, das ist nicht Ihr Ernst, oder?« »Gehen Sie nach Hause«, sagte Amédée aux enfants, »morgen gießen wir Öl.« Nicht ins Feuer, sondern auf die Leinwand. Möchte jemand den Apfel mitnehmen?
Wir nehmen viel mit, lieber Markus. Im Grunde ist das, was in einem früheren Kapitel gesagt wird, wer Markus Orts liest, der lernt lesen, hören, schauen, staunen.
Also bleibt die ganze Geschichte offen und wir können uns auf weitere Perspektiven und Filme freuen, ob geschrieben oder nur gebildet in der bildenden Kunst. Freuen wir uns darauf.
Vielen Dank, Markus.
Dankeschön. Ja.
Das war wieder ein Kunststück, der Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.